Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Was kann in diesen Tagen noch eine frohmachende Botschaft sein? Was ist das Evangelium im Angesicht von Tod und Zerstörung? Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. So hat Else Lasker-Schüler in ihrem berühmten Gedicht Weltende den letzten Weltkrieg in Europa beschrieben. Und jetzt ist wieder Krieg in Europa. Kann man da noch über etwas anderes predigen? Ja, natürlich kann man das. Nur ich kann es irgendwie nicht, habe ich in den letzten Wochen gemerkt. Es beschäftigt mich. Ich bin, wie Ralf sagte, hin und her gerissen. Und meistens ist es so, dass ich in der Nacht auf den Sonntag erst genau weiß, was ich eigentlich sagen möchte. Denn es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen, derweil das Leben in allen Herzen wie in Särgen liegt. Der Krieg bewegt mich ganz persönlich. Die Erinnerungen an meine eigene Zeit in der Ukraine spielen dabei sicherlich mit eine Rolle. Aber auch die Erzählungen meiner Eltern und meiner Großeltern über ihre Kriegserlebnisse an sich. Wir wissen ja, dass traumatische Kriegserlebnisse noch an nachfolgende Generationen weitergegeben werden können. Auch bei uns, die wir nicht vom Krieg direkt betroffen sind, können so alte Wunden schmerzhaft spürbar werden. Und wir wissen dann oft gar nicht genau, warum uns das jetzt eigentlich so krass mitnimmt. Solche alten Wunden und Traumata sind wie in unserem emotionalen Familienfeld gespeichert. Die Bilder vom Krieg oder die Begegnung mit Geflüchteten erinnert vielleicht an die Erzählungen, die wir gehört haben, oder auch an Selbsterlebtes für die Älteren unter uns. Und das muss uns gar nicht unbedingt bewusst sein. Aber die Symptome, die äußern sich so auf unterschiedliche, aber doch recht ähnliche Weise immer wieder. Ganz verschiedene Ängste kommen da in einem hoch, das Gefühl, keine Heimat zu haben, keinen Platz im Leben zu haben, tiefe Traurigkeit, Probleme in der Partnerschaft, Verlustängste, all das wird sozusagen angefeuert durch diese globale Unsicherheit und auch die Bilder vom Krieg, die wir jetzt massenweise sehen. Diese Schockemotionen waren schon immer da, ganz leise im Hintergrund, aber jetzt spüren wir sie. Sie werden sozusagen getriggert, aktiviert. Und das geht nicht nur uns selbst so, sondern vor allem eben auch den Menschen, die akut im Kriegsgebiet sind oder sich auf der Flucht befinden. Das Schicksal des 11-jährigen Hassan ist dabei symptomatisch um die Welt gegangen, der erst vor dem Krieg in Syrien, in die Ukraine geflohen ist und jetzt erneut sein Zuhause durch einen Krieg verloren hat und sich von der Ukraine aus alleine 1000 Kilometer lang bis zur Slowakei durchgeschlagen hat. Dann kommt natürlich der Krieg in den meisten Gesprächen vor, die man führt, zumindest in denen, die ich führe. Denn der Krieg ist nicht mehr an weit entfernten Orten irgendwo in der Welt, sondern er ist unmittelbar in unserer Nachbarschaft. Letzten Sonntag sind in Kronberg, da, wo ich an der Altkönigsschule arbeite mit den Jugendlichen, da sind über 500 ukrainische Flüchtlinge in der Sporthalle angekommen. Und die Schüler und ich, wir sehen jetzt mit unseren eigenen Augen, wofür wir in unseren interreligiösen Gebetstreffen beten. Das tun wir nämlich jeden Montag. Und alle, die kommen, dürfen ihre Sehnsucht nach Frieden Gott entgegenschleudern. Und das ist beeindruckend, wie Kinder aus der 5., 6., 7. Klasse hier wahrnehmen, dass es einen Gott gibt und dass er die einzige Hoffnung auf Frieden noch sein kann. Und ich vertraue dabei immer auf die alte Verheißung Gottes, dass diejenigen, die Gott von ganzem Herzen suchen, mit ganzer Sehnsucht dabei sind, dass er sich von denen auch finden lässt. Wir tun mit diesen Gebetstreffen etwas gegen die Müdigkeit, gegen die Lustlosigkeit, gegen die Entmutigung und die Ohnmachtsgefühle, die sich unserer schon während der Pandemie bemächtigen wollten und es jetzt noch einmal verstärkt tun. Karl Barth hat mal so treffend gesagt, Hände zum Gebet falten ist der Anfang eines Aufstands gegen die Unordnung der Welt. Hände zum Gebet falten ist der Anfang eines Aufstands gegen die Unordnung der Welt. Und manchmal denke ich, wir sollten vielleicht gar nicht mehr predigen, sondern einfach nur zusammenkommen und beten. Aber dann denke ich mir auch wieder, naja, der Glaube, das Vertrauen, die spirituelle Resilienz, die wird ja doch auch durch das Hören der Predigt gestärkt, wie Paulus sagt. Und das ist dann eben doch auch notwendig. So ist das nun meine dritte Predigt seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn das Evangelium eine frohmachende Botschaft ist, was es nach wie vor ist, dann muss sie das doch auch in und unter allen Umständen sein können und ihre rettende Kraft entfalten können. Also suche ich in der Gegenwart Gottes nach Brotkrumenspuren, die uns alle den Weg durch diese dunkle Zeit finden lassen. Menschen aus der Ukraine, Menschen aus Russland und Menschen aus Kelkheim. Und einige von diesen Brotkrumen habe ich euch heute wieder mitgebracht. Auch wenn wir uns hilflos fühlen, weil wir entweder in Schockstarre sind oder keine Ressourcen zu haben glauben, um einen Einfluss auf die Geschehnisse nehmen zu können, müssen wir doch in dieser Zeit nicht ohnmächtig zuschauen. Jeder kann nach seinen Möglichkeiten helfen. Denn das müssen nicht große Dinge sein. Es können auch ganz kleine Dinge sein. Und das erleichtert sowohl die Helfenden, dass sie eben überhaupt etwas tun können, als auch diejenigen, denen geholfen wird, dass überhaupt eine Zuwendung zu ihrem Leid geschieht. Was kann man also tun? Auf jeden Fall beten. Das ist schon mal klar und das bleibt auch klar. Und dann kann man Gastfreundschaft üben. In Gedanken, Worten und Werken. Gastfreundschaft in Gedanken und Werken. Gastfreundschaft in Gedanken zu üben, kann bedeuten, mitfühlend, empathisch zu denken, wenn man die Bilder im Fernsehen sieht und sich nicht innerlich davor zu verschließen. Gastfreundschaft in Gedanken kann auch bedeuten, sich der Frage zu stellen, wie denkst du denn jetzt eigentlich darüber, dass Millionen von Flüchtlingen auf uns zukommen? Hast du wieder Angst wie 2015? Und da kamen ja nur ca. 890.000 Menschen nach Deutschland. Und wir haben schon von einer Krise gesprochen. Jetzt sind schon über 3 Millionen Menschen in Europa auf der Flucht aus der Ukraine. Und laut internationalen Schätzungen könnten es zwischen 4 und 7 Millionen Menschen werden, die als Folge des Kriegs aus der Ukraine fliehen. Oder ist das vielleicht etwas anderes, weil es überwiegend christliche Frauen und Kinder sind und keine muslimischen Männer? Dann kann Gastfreundschaft in Gedanken auch bedeuten, kannst du weiterhin Gedanken des Friedens deinen russischen Nachbarn gegenüber denken? Oder schneidest du sie jetzt und verurteilst sie für das, was ihr Präsident getan hat? An der Schule ist das immer wieder auch ein Problem. Wir haben sowohl russischstämmige Schüler als auch Schüler aus der Ukraine. Und da entspinnen sich natürlich auch immer wieder Konflikte und wir müssen darüber reden. Gastfreundschaft üben in Gedanken, Worten und Werken. Gastfreundschaft in Worten zu üben, da geht es zum Beispiel darum, wie du über den Krieg sprichst. Nimmst du das Wort Krieg überhaupt in den Mund oder nennst du es beschwichtigend einen Konflikt? Benennst du klar die Rollen der Ukraine und Russlands? Schürst du vielleicht die Ängste, indem du dich an Mutmaßungen beteiligst? Jetzt würden vielleicht doch wieder zwielichtige Gestalten die Flüchtlingsbewegungen ausnutzen und Deutschland überrennen. Und das sind tatsächlich Worte, die ich bereits gehört und gelesen habe. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Sprichst du klar und entschieden gegenüber solchen Hetzen? Und sprichst du mit deinen Worten den Verängstigten zu Herzen und sprichst du Gutes über ihnen aus, segnest sie also, denn dazu sind wir doch berufen worden. Gastfreundschaft in Gedanken, Worten und Werken üben. Gastfreundschaft in Werken üben heißt zum Beispiel, Überlebensnotwendiges zu spenden. Wir haben in Kronberg eine Sammelstelle für Koffer, Kleidung, Fahrräder und so weiter, und das wird es hier in Kelten auch irgendwo geben. Und da wird massenhaft, werden da Dinge gebracht und werden sortiert und verteilt. Lebensmittel oder Klopapier sollte man vielleicht nicht direkt aus den Regalen als Sachspende geben, weil das die Regale nur leer macht und bei anderen wieder Ängste schürt, man müsse jetzt doch wieder hamstern. Lieber als Geldspender an eine Organisation, die die Sachen dann bei einem Großhändler einkauft. Gastfreundschaft in Werken üben heißt aber auch beten, demonstrieren, Wohnraum zur Verfügung stellen, Behördengänge mit geflüchteten Unternehmen, Deutschkurse veranstalten, umarmen, zuhören, da sein. Um all solche Dinge kann es bei der Gastfreundschaft gehen. Und ich glaube, da legt Gott gerade auch seinen Finger drauf. Denn um Gottes Herzensanliegen zu erfüllen, dass nämlich alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, müssen unsere positiven Ambitionen und unsere abgrundtiefen Seufzer angesichts der Nöte unserer Welt auf jeden Fall in irgendeiner Weise Fleisch werden. Denn was nützt es uns, fragt uns Jakobus penetrant seit 2000 Jahren in den Versen 15 und 16 seines zweiten Kapitels, wenn Menschen dürftig gekleidet sind und der täglichen Nahrung entbehren und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Das Geheimnis eines erfüllten, glücklichen Lebens, das sowohl Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt und dabei auch selber nicht zu kurz kommt, liegt doch in dem Schöpfungskonzept Gottes, der uns auf Beziehung miteinander angelegt hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein genau zu ihm passendes Gegenüber erschaffen. Und das heißt, wir gehören alle zusammen zu einem Menschheitsleib, dessen Haupt Gott selber ist. Das ist spirituelle Globalisierung nach Gottes Plan. Ein Mensch, der nicht über die engen Grenzen seiner eigenen Existenz hinauswächst zu den größeren Anliegen der gesamten Menschheit, hat noch nicht wirklich gelebt, hat Martin Luther King einmal gesagt. Ein solcher Mensch bleibt allein. Verantwortung für andere, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, das gehört zum Menschsein dazu. Mindestens aber gehört es zum Christsein dazu, wie Martin Luther der Ältere klar und kompromisslos definiert. Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und in seinen Nächsten. Oder er ist kein Christ. In Christus lebt er durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben fährt er über sich in Gott, aus Gott fährt er wieder unter sich durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und göttlicher Liebe. Christen sollen also kurz und bündig gesagt Verantwortung füreinander, für andere Menschen und in der Gesellschaft übernehmen, Gastfreundschaft üben in Gedanken, Worten und Werken, weil seit Weihnachten ewiges Leben immer eine Fleischwerdung fordert und weil am Ende ja doch nur die Liebe zählt. Und das beantwortet dann auch schon die Frage mancher Geschwister, die jetzt auch immer wieder verstärkt zu hören ist, ob man sich denn überhaupt einmischen solle oder ob wir uns nicht lieber betend zurückziehen sollen und froh sein sollen, wenn der Sturm vorüberzieht. Manche mutmaßen auch, ob das jetzt vielleicht das letzte Gericht Gottes sei, nachdem es die Pandemie ja offensichtlich schon nicht gewesen ist. Und ja, das mag sein. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns alle im ewigen Reich Gottes wiedersehen und dort zusammen das ewige Gastmahl feiern. Ja, aber ich weiß es nicht, weil niemand die Stunde weiß. Also bin ich lieber jeden Tag gut vorbereitet. Und bis dahin bete ich und helfe ich und übe Liebe. Denn Jesus hat sich bei seiner eigenen Sendung in die Welt doch auch eingemischt, obwohl er wusste, worauf das alles hinauslaufen wird. Und er hat vor allem mit zwei Dingen in die weltliche Gesellschaft hineingewirkt. Er verbreitete gute Nachrichten, frohmachende Botschaften. Die hat er an die Menschen ausgeteilt. Und er heilte alle Geschwächten. Damit übernahm Jesus Verantwortung. Er handelte stellvertretend für die Menschen, die sich selbst nicht mehr helfen konnten, wie etwa ein Vater an der Stelle seiner Kinder handelt, indem er für sie arbeitet, für sie sorgt, eintritt, kämpft und leidet. Und obwohl Jesus nie weiter als 300 Kilometer zu Hause weggekommen ist, sich nicht politisch engagiert hat, keine bewegenden Schriften geschrieben hat und weder Geld noch Ruhm besaß, hat er doch die Weltgesellschaften der letzten 2000 Jahre tiefgreifend und nachhaltig beeinflusst. Ein Trugschluss zu glauben, gesellschaftliche Einflussnahme sei nur eine Folge von Reichtum, Leistung oder Machtausübung. Verantwortung zu übernehmen heißt grundsätzlich, dass wir durch unser eigenes Leben und unser Handeln Antwort geben können auf die stummen Fragen des Mangels und der Not in unserer jeweiligen persönlichen Umgebung. Und der Spannungsbogen der Verantwortungsübernahme reicht dabei vom Einkauf für die alte Frau von nebenan über parteipolitische Betätigung bis hin zur Teilnahme an einem Tyrannenmord und alles, was dazwischen sonst noch so möglich ist. Ich finde ja auch, dass wir Christen zu einer göttlichen Position des Friedens finden müssten. Aber manche sagen, das geht uns gar nichts an. Andere vertreten die Meinung, dass Putin in heiliger Mission die Kirche rettet, in einer Art christlichem Dschihad. Und wiederum andere sprechen von einem Attentat, also einem Tyrannenmord als Lösung. Ja, ich weiß, beim Thema Tyrannenmord erzittern wir Frommen immer wieder gerne. Aber es ist ein Thema, das in der Kirchengeschichte immer wieder vorgekommen ist und mit Gott und untereinander diskutiert worden ist. Wobei natürlich immer die Frage ist, ob nicht auf den getöteten Diktator viel Schlimmere aus seinem Umfeld an seine Stelle treten. Aber nichts tun, zuschauen und den Aggressor gewähren lassen, ist schon beim Mobbing keine gute Idee, wie ich es ja in meiner Arbeit in der Schule immer wieder erlebe. Die Frankfurter Theologin Antje Schrupp hat letztens etwas sehr Bedenkenswertes, wie ich finde, geschrieben und die beiden Dinge Mobbing und Krieg miteinander in Beziehung gebracht. Sie schreibt, vielleicht lernen wir das ja jetzt mal generell. Bullies keine Grenzen zu setzen, ist kein Pazifismus. Wichtiger als Gewaltfreiheit, die natürlich immer vorzuziehen ist, ist die Effektivität der Maßnahme. Sie ist der Maßstab. Wer Bullies gewähren lässt, ist selbst gewalttätig. Die einzigen, die sich gegenüber einem Angriff dafür entscheiden können, die andere Wange hinzuhalten, sind die Opfer des Angriffs selbst. Niemand anderes ist moralisch legitimiert, das von ihnen zu verlangen oder auch nur zu erwarten. Hier hat die christliche Ethik in der Vergangenheit nicht präzise genug analysiert. Der Grund für diesen fatalen Irrtum, sagt Antje Schrupp, der ein eigentlich gutes Prinzip, nämlich die Gewaltfreiheit ad absurdum geführt hat, ist das patriarchale Menschenbild, wonach es legitim ist, für andere zu entscheiden. Und sie schlägt vor, vielleicht müssten wir die gesamte Ethik und Moralphilosophie heute unter der Schirmherrschaft der Heiligen Ruach neu aufrollen und bei der Analyse statt dem Kriterium, was ist richtig, das Kriterium, wer entscheidet, anlegen. Denn zunächst hat man ja so das Gefühl und denkt, es ist ganz einfach, was gut und böse ist. Aber wäre es wirklich so einfach, dann hätten sie im Paradies auch nicht so einen Aufstand deswegen machen müssen. Das Böse mit Gutem zu überwinden, wie es Paulus vorschlägt, und was grundsätzlich auch richtig ist, ist jedenfalls nicht einfach einfach. Das Böse ist das, was der Durcheinanderwerfer, der Diabolos, hervorbringt. Und deswegen macht das die ganze Sache so schwierig und undurchsichtig. Das Böse heißt auf Griechisch Kakos. Und da merkt man ja schon im Deutschen, ne, dass das Böse einfach nur Kacke ist. Kakos, das heißt schlecht im Sinne eines Mangels und steht immer im Gegensatz zu Agathos, gut. Kakos heißt gering, untauglich, schwach, schädlich, ungünstig. So weit, so schlecht. Und jetzt kommt noch ein anderes Bild ins Spiel mit diesem Wort. Kakos ist nämlich auch ein dreiköpfiger, riesenhafter Räuber in der griechischen Mythologie, der aus seinen drei Mäulern Flammen speit. Und das assoziieren die Zuhörer ja auch, als ihnen der Brief von Paulus vorgelesen wird, weil das durchaus eine bekannte Geschichte in dieser Zeit ist. Heute weiß das natürlich niemand mehr. Aber man spürte unwillkürlich, diesen todbringenden Riesen sollen wir mit Gutem besiegen? Wie soll das denn gehen? Das Böse ist mit diesem unterschwelligen Bild etwas, das man eigentlich nicht aus eigener Kraft besiegen kann. Und darum bitten wir ja auch im Vater unser, uns von diesem Riesen zu erlösen, von dem Bösen. Das heißt, wer sich also auf die Suche macht, das Böse mit Gutem zu überwinden, der muss diese Schwingungen im Hinterkopf haben. Und das Gute, das wir suchen, das Gute ist laut Lexikon das Nützliche, das Brauchbare, das Ästhetische, das Schöne und nicht zuletzt das, was ausgeglichen ist, etwas, das in Balance ist. Und wenn ich das so höre, das mit der Balance, dann spüre ich doch sehr schnell, dass sich das Gute nicht einfach so ergibt, sondern dass es etwas mit einer von mir aufzubringenden Mühe zu tun hat. Gerade diese Assoziation mit Balance lässt in mir doch Bilder aufsteigen von mir als Kind und langen, schmalen Stangen, auf denen man versucht hat, die Balance zu finden und zu halten. Und man hat es geschafft und man nicht. Manchmal denkt man ja auch, wenn es um Balance und Ausgleich geht, ist das Gute vielleicht irgendwie so der goldene Mittelweg nach dem Motto, immer schön ruhig bleiben. Nein, denn das Gute hat immer etwas mit Gott zu tun, beziehungsweise seinem Plan für diese Welt. Wenn das Böse also ein Ungleichgewicht in die Welt gebracht hat, dann braucht man eine noch stärkere Gegenreaktion, um die Balance wiederherzustellen. Und dann kann im Extremfall auch mal eine Revolution oder ein Tyrannenmord zu dem Guten gehören, mit dem man das Böse überwinden kann. Auf jeden Fall kann niemand das einfach für jemand anderen entscheiden, sondern jeder muss für sich selbst vor seinem Gott stehen und die Entscheidung treffen, was in dieser Situation seines Lebens mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, das Richtige ist. Und das ist anstrengend, das ist nicht einfach einfach. Balance ist nicht einfach, sondern komplex. Und deswegen brauchen wir unbedingt den Anschluss an Gott, um das Gute herauszufinden. Denn auch gewaltloser Widerstand ist nicht kostenlos. Auch gewaltloser Widerstand, zeigt uns die Geschichte, kostet immer etwas. Unwillkürlich kam mir dabei in der Vorbereitung auch die Szene aus Das Kreuz und die Messerhelden in den Sinn, wo der junge David Wilkerson, der zu dieser Zeit von Tuten und Blasen noch keine Ahnung hatte, worauf er sich da eigentlich eingelassen hat, von Jugendgangmitgliedern in New York mit Messern bedrohte. Und dann sagt er zu ihnen, und wenn ihr mich in 1000 Stücke schneidet, dann wird euch jedes einzelne dieser Stücke noch mehr lieben, als ich es jetzt als Unversehrter kann. Und das hätte auch passieren können. Das war ja nicht einfach nur so ein schlauer Text, den er da gerufen hat. Es hätte passieren können. Das hätte ihn etwas kosten können. Alles, was wir tun, kostet uns auch etwas. Das war eine Entscheidung, die Wilkerson für sich vor Gott getroffen hatte. Und wie auch immer man sich entscheidet, man sollte es nur in und aus der Kraft Gottes heraus tun. Das Gute leben und damit Böses zu überwinden, hat etwas mit Gott zu tun. Und damit sind wir wieder beim Gebet, der kommunikativen Beziehungsaufnahme zu Gott, dem hilflosen, bedürftigen Stehen in Gottes Gegenwart, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen, ja noch nicht einmal, was wir eigentlich genau beten sollen. Beten wir seufzend und stammelnd um Frieden in der Ukraine, in Europa. Wir sind in Gedanken, Worten und Werken bei den Menschen, die nun die Auswirkungen des Kriegs hautnah erleben. Krieg ist Unrecht. Krieg bringt Leid und Tod. Krieg vernichtet gewachsenes Leben, Beziehungen, Hoffnung. Wir sind mit unserem Mitgefühl bei den Menschen in den Städten und Orten in der Ukraine, bei den Kindern in Angst, bei den Menschen, die auf der Flucht vor den Angriffen sind, bei allen, die in ihrem Leben bedroht sind, auch auf der russischen Seite. Und wir spüren natürlich unsere eigene Angst vor einer Eskalation der Gewalt, dass sich die Ordnung in Europa nach Jahrzehnten des friedlichen Miteinanders dramatisch verändert. Und es ist eine Schande für uns in Europa, dass wir diesen Tag nicht haben verhindern können, dass Menschen wieder Opfer von Krieg und Gewalt werden. Wir hatten die Hoffnung, dass in Europa die verheerenden Kriege gegeneinander der Vergangenheit angehören und haben uns von dieser trügerischen Sicherheit einlullen lassen, anstatt vor Gott zu stehen und immer wieder auf die Knie zu gehen und ihn darum zu bitten, dass er uns diesen Frieden erhält. Mögen jetzt überall Friedensstifterinnen und Friedensstifter tätig werden, damit sich die uns vereinende Sehnsucht nach Frieden erfüllt. Wir beten um Frieden und aus dem Beten wächst dann auch das Tun. Und bei allem, was passiert, dürfen die diplomatischen Bemühungen, diesen Krieg schnell zu beenden, nicht abreißen. Denn Worte können verbinden. Sie können aufbauen, sie können aber auch einreißen. Worte können schützen, verängstigen und ermutigen. Worte führen uns die Beziehung zu einem Gegenüber vor Augen. Sie stehen am Anfang einer jeden Tat, gedacht, gesprochen oder getan. Im Anfang, vor allen anderen Worten, war das eine Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und ich finde, wir könnten diesen johannischen Gedanken doch auch auf unsere Zeit legen und all das, was hier in Europa und auf der Welt gerade passiert. Waffen und Panzer haben keinen Mund zum Sprechen, sie haben keine Worte, sie können nur zerstören. Und so will ich zum Schluss dem Gedicht von Else Lasker Schüler Weltende, es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen, das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen, es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. Diesem Gedicht will ich ergänzend ein anderes Gedicht an die Seite stellen von Rose Ausländer. Der Auferstandene küsst mein erfrorenes Wort. Tote Seelen bitten mich um ein treues Gedicht, das die Würmer erwürgt. Mögen all unsere Predigten, Gebete und Taten in dieser Zeit und darüber hinaus genau das bewirken. Amen.